Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Kino und Vino und diesmal zum Film Three Billboards Outside Ebbing, Missouri von Martin McDonough. Schwieriger Name, Martin McDonough. Genau, erstmal möchte ich kurz die Handlung wieder zusammenfassen, wie wir es immer machen, und dann geben wir erneut Statements ab, wie wir den Film so fanden, und gehen dann in die Diskussion. Zum Inhalt kann man eigentlich sagen, dass der Titel das schon ganz gut zusammenfasst, worum es eigentlich geht.
Ja.
Also diese drei Billboards bringen die Handlung relativ schnell in den Lauf. Die Mutter einer Tochter, die halt vergewaltigt wird und getötet wird, lässt halt diese drei Billboards aufstellen. Gleich die erste Szene zeigt dann, wie sie zu dem Menschen geht, der sich halt um diese Billboards kümmert und in Auftrag gibt, was halt auf diese Billboards rauf soll. Und das ist auch schon eigentlich ziemlich prägnant formuliert. Und zwar sind es halt insgesamt drei Billboards. Auf dem ersten steht halt drauf, How come Chief Willoughby? Dann Still no arrest. Und dann Raped while dying. Daraus kann man dann eigentlich schon sehen, dass halt die Mutter von Angela Hayes, also Mildred Hayes, das ist die Protagonistin des Films, Chief Willoughby, den örtlichen Polizeichef von Ebbing, Missouri, dafür verantwortlich macht, dass ihre Tochter halt, dass der Täter ihrer Tochter nicht gefasst wurde. Und es bisher sogar gar keine Verhaftung gab, also es wurde irgendwie niemand gefunden. Und diese ganze Wut, die sie in sich hat, bringt eigentlich diese ganze Handlung immer wieder voran. Also es kommt dann immer wieder zu Konflikten mit der örtlichen Polizei, nicht nur mit Chief Willoughby, der dann im Verlauf der Handlung Selbstmord begeht. Das ist so eine kleine Nebengeschichte, weil er Krebs hat. Und dann, glaube ich, so nach dem ersten Viertel des Films, würde ich sagen, tritt denn der andere Polizist immer mehr in den Fokus der Handlung. Und das ist Jason Dixon, gespielt von Sam Rockwell. Und der ist halt ein ziemlich naiver Rassist, so ein richtiger Provinztrottel, der halt Schwarze irgendwie verkloppt, auch gegen Mexikaner ist und halt noch bei seiner Mutter lebt. Also irgendwie ein ziemliches Klischeebild. Und er wird dann so ein bisschen zum Counterpart von Mildred Hayes. Ja, also es gibt dann natürlich mehrere so Nebengeschichten und Konflikte, die wir dann noch weiter diskutieren können. Aber der Täter wird eigentlich nie gefunden. Stattdessen wird so ein anderer Vergewaltiger gefunden, den hier Jason Dixon entdeckt. Der wird also immer mehr eigentlich zum ganz passablen Cop, könnte man sagen. Also er in so einer Bar entdeckt er ihn halt, wie der Vergewaltiger halt damit prahlt, dass er irgendeine Frau vergewaltigt haben soll. Aber es stellt sich dann halt heraus, dass er nicht der Täter ist, also nicht der Mörder von Angela Hayes. Aber trotzdem fassen halt Dixon und Mildred den Entschluss, diesen Vergewaltiger ganz am Ende des Films dann zu besuchen. Und die letzte Szene ist dann, wie sie darüber sprechen, ob sie ihn halt töten wollen. Und damit endet der Film.
Okay, gut, dann kommen wir mal zu unseren Statements. Also ich fand den Film sehr, sehr lustig und mir hat der Humor sehr gut gefallen. Und ich fand es sehr angenehm, dass aber nicht die ganze Zeit lustig war, sondern halt auch immer wieder so sehr bitter ernste Szenen zwischendurch gab. Oder dass halt auch, also manche der Sachen, die lustig waren, eigentlich, wenn man genau darüber nachdenkt, eigentlich ziemlich furchtbar waren. Also zum Beispiel sein Rassismus oder so war halt oberflächlich sehr witzig, aber eigentlich total schlimm. So. Und ich fand halt vor allen Dingen ganz toll an dem Film waren halt die Figuren. Also ich finde, sie waren super gespielt, es waren super interessante Charaktere, finde ich, die ich für sehr echt gehalten habe. Und ich fand auch die Interaktionen sehr interessant. Also es gab ja zum Beispiel sehr viele Autofahrten, zum Beispiel von Mildred und ihrem Sohn miteinander. Es waren halt wirklich interessante Gespräche oder auch keine Gespräche, die aber trotzdem interessante Interaktionen irgendwie waren, die sich auch angeschwiegen haben. Und deswegen fand ich die Figuren sehr toll an dem Film. Was mich ein bisschen gestört hat, war, dass ich fand, dass ich ihn manchmal irgendwie nicht linear genug fand und dass mir manchmal also nicht so ganz die Entwicklung des Films und des Konfliktes oder der Auflösung des Konfliktes irgendwie so im Fokus blieb, sondern dass ich manchmal das Gefühl hatte, dass jetzt so ein bisschen, dass ich nicht so richtig weiß, worum es gerade eigentlich geht. Ja, das ist erstmal mein Statement.
Mir hat der Film auch richtig gut gefallen. Also ich fand, es war eine sehr schön stimmig in sich konstruierte Welt mit sehr skurrilen und ausgeprägten Charakteren, witzigen Interaktionen und Dialogen, aber auch ganz viel einfach wurde getragen durch diese tolle schauspielerische Leistung vom ganzen Ensemble, wo vieles auch einfach ohne Worte funktioniert hat oder nur mit wenigen Worten. War ein sehr schöner Film und sehr unterhaltsam.
Ja, also ich kann mich auch nur anschließen, dass ich fand, dass es auch ein guter Film war. Aber ich habe irgendwie immer im Hinterkopf, hatte ich immer die Filme halt von den Coen-Brüdern. Also ich fand, es war einfach von der gesamten Geschichte her, vom Aufbau, von der Atmosphäre her, traf er genau halt in diese Richtung, wie die Coen-Brüder auch immer gehen. Also auch Frances McDormand ist ja verheiratet mit Joel Coen und spielt halt auch, war ja sozusagen die tragende Figur in einigen ihrer Filme, unter anderem Fargo, für die sie auch den Oscar bekommen hat. Genau, deshalb habe ich immer an sozusagen an das irgendwie an so das als großes Vorbild gesehen. Also ich finde die Coen-Filme halt genial. Aber ich fand, dieser Film konnte das irgendwie nicht so ganz erreichen. Deshalb würde ich jetzt nicht sagen, dass er sehr gut war. Also ich fand ihn gut, aber er war halt irgendwie nicht sehr gut. Genau, problematisch war irgendwie, fand ich noch, dass wir ihn nicht auf Englisch gesehen haben. Und vielleicht ist deshalb auch beim Witz relativ viel verloren gegangen.
Also ich fand aber trotzdem die Synchronisation sehr gut eigentlich. Weiß nicht, wie habt ihr das gesehen?
Ja, also ich finde es halt prinzipiell nicht so gut. Ich finde prinzipiell die Synchronisation nicht so gut, sondern ich gucke das immer lieber im Original mit Untertiteln.
Ja, die war schon nicht schlecht gemacht, aber da geht vielleicht trotzdem was am Wortwitz oder so verloren.
Und an diesen Akzent, den die wahrscheinlich sprechen?
Ja, das stimmt, ja.
Ja, stimmt, die haben ja gar keinen Akzent jetzt gesprochen in der deutschen Version.
Nee, also die Dialekte kommen natürlich noch viel besser im Original halt rüber. Ich finde aber trotzdem, dass er erstmal einen schönen Start hat, also einen guten Start, wo, wenn man in den Trailer geguckt hat, man froh war, dass es wirklich gleich in die Handlung eingestiegen ist und nicht erstmal 15 Minuten Vorspiel, bevor es dann losging, sondern es direkt gestartet ist mit, hier, ich will die drei Billboards haben und die wurden gleich aufgestellt und es ging gleich los mit den Reaktionen darauf und die Geschichte konnte sich gleich entfalten, sodass in dem Film halt viel mehr steckte erstmal, als man so vermuten konnte von außen, finde ich, weil sich dann das noch entwickelt hat, also mit dem krebskranken Willoughby, der dann sich erschießt und nochmal die Geschichte verändert dadurch und dass es auch Charakterentwicklung gab, halt in so kurzer Zeit.
Also allein diese Idee fand ich brillant mit den drei Billboards. Also vor allen Dingen, irgendwie, weil wir ja gerade irgendwie so einen digitalen Zeitalter leben und dann würde ich gar nicht so auf die Idee kommen, das halt für so einen Film irgendwie zu nutzen. Zusätzlich dazu, dass dieses Setting diesen Provinzkaff gespielt hat, waren ja diese Billboards auch noch irgendwie relativ außerhalb und nicht so ganz nah an diesen Provinzkaff dran. Also die wurde ja ganz am Anfang gesagt, dass die Leute eigentlich so eine andere Straße eher benutzen und nur wenn sie sich verfahren, diese Billboards auch sehen. Ja. Und das, also allein das war schon ziemlich gut gemacht irgendwie, fand ich. Und dass man dann halt so prägnant auf diesen Billboards das zusammenfasst, worum es eigentlich ging, aber halt auch. Ja, also es ist, wie gesagt, es ging ja nicht irgendwie in den Film wirklich darum, das aufzuklären, wer jetzt der Mörder war, sondern es ging ja vielmehr um die Verarbeitung mit so einem außergewöhnlichen Verbrechen, würde ich jetzt mal sagen.
Die Billboards wurden ja auch ganz lange gar nicht benutzt, was auch nochmal dafür irgendwie, was total merkwürdig ist, dass sie dann die trotzdem dafür bezahlt. Und ich fand es dramaturgisch total schön, diese Szene, wo der Dixon ist ja dann dahin gefahren und hat sich das letzte Billboard zuerst angeguckt, dann hat er sich das vorletzte angeguckt.
So habe ich es jetzt auch vorgelesen.
Genau, und dann hat man ja nicht mehr das erste gesehen und das war halt dramaturgisch genial, wenn man es von hinten nach vorne liest, man muss also als Zuschauer das rekonstruieren, worum es da eigentlich geht und dann kriegt man den Anfang nicht mit. Also es hat so viel Spannung aufgebaut, finde ich. Also auch so, wenn man also so ein dramaturgisches Modell sich überlegt, so, dann wurde halt der Höhepunkt oder der Schluss halt dann weggelassen. Das war genial, finde ich. Das war mein Lieblingsszene am ganzen Film. Diese Szenenkomplex, wie er da halt so lang fährt und die sich das anguckt. Also schon allein deswegen war es ein toller Film.
Ich finde bei ihm besonders, also beim Dixon, diese Wandlung vom hasserfüllten, beleidigenden Kopf zu einem halbwegs annehmbaren Menschen vielleicht, fand ich schon gelungen, weil es natürlich eine extreme Wandlung ist. Also von jemand, der Leute verprügelt, der Menschen aus dem ersten Stock schmeißt, Scheiben einschlägt und dann liest er den Brief. Ich denke mal, dass halt das Lesen des Briefs und das Halbverbrennen dazu geführt haben, dass er sich so verändert hat. Und ich finde, das war dann schon glaubwürdig gemacht. Es waren eh natürlich extrem übertriebene und skurrile Charaktere. Aber die Wandlung war dadurch, fand ich, glaubhaft vollzogen. Und dass er sich dann in dem brennenden Polizeirevier auch noch entscheidet,
die Akte.
Ja, er entscheidet sich ja dann noch, die Akte zu retten von dem Fall Hayes. Und das, fand ich, war dann schon glaubwürdig. Und man hat ja auch gesehen, er ist jetzt nicht ein ganz super Typ geworden, ne? Aber er versucht sich zu verändern und das fand ich toll.
Aber eigentlich sozusagen ist ja die Wandlung dann schon passiert, bevor er sich verbrannt hat, weil er hat ja schon vorher entschieden, die Akte zu retten. Also eigentlich hat nur der Brief die Wandlung.
Genau, und dann ist er nochmal in der Bar, ist total betrunken, wie irgendwie jeden Abend, aber ist dann nochmal mit der Situation konfrontiert, dass er eventuell der Täter sitzt und er muss überlegen, was er macht, auch noch in einem besoffenen Zustand. Und er geht raus, er sieht das Nummernschild, er merkt sich das. Er geht wieder rein, fängt eine Schlägerei an, um DNA zu sichern. Also es sind ja mehrere Situationen, die ihn sozusagen dazu verleiten, sich zu verändern.
Mhm. Allerdings sozusagen so dieser Gedanke, man muss mit Gewalt alles lösen, der hält sich ja bis zum Ende halt, weil ja nicht klar ist, ob sie jetzt ihn vermeintlich, also okay, er war ja wahrscheinlich Vergewaltiger von irgendeinem Mädchen, weil er damit geprahlt hat, also der vermeintliche Vergewaltiger soll ja so ein Soldat gewesen sein, der denn irgendwo im Ausland stationiert war. Mhm. Und sie überlegen ja halt dann im Auto auf der Fahrt zu seiner Wohnung halt, ob sie ihn denn umbringen.
Ja, das finde ich ganz anders verstanden, ehrlich gesagt. Ich habe also so verstanden, sie fahren auf jeden Fall los, um ihn umzubringen, aber im Auto überlegen sie dann, ob es überhaupt eine gute Idee ist.
Ja, aber das ist ja bis zum Ende dann unklar, ob sie es machen oder nicht, meine ich damit. Und von daher hält sich ja sozusagen dieses Lösungsmittel der Gewalt hält sich von Anfang bis zum Ende irgendwie.
Ja, na klar, ich meine, er sieht ja auch einen eventuellen Täter und ruft nicht die Polizei oder so, sondern er fängt eine Schlägerei an, um die DNA zu sichern. Also da ist ja auch noch die Gewalt drin.
Ja, also das
ist halt so diese Selbstjustiz auch, die er von Anfang bis Ende eigentlich zeigt. Ja. Das fand ich auch richtig erschreckend, muss ich sagen. Also so als er da in dieses Werbebüro gegangen ist. Ja, das war eine
ziemlich unschöne Szene eigentlich.
Ja, und ich habe dann so gedacht, was ist denn wirklich, also klar, sowas passiert wahrscheinlich meistens nicht, aber was ist denn, wenn ein Polizist sowas macht? Also sozusagen, er ist ja derjenige, der sowas verhindern sollte.
Ja.
Das fand ich richtig schlimm, irgendwie das zu sehen.
Hm. Na gut, aber Polizeigewalt ist ja ein Riesenthema in den USA, vor allen Dingen gegen Schwarze.
Ja, das stimmt.
Und das wurde ja auch in dem Film eigentlich aufgegriffen halt.
Na, und zum generellen
Thema. Also auch wenn ein Klischeebild ist, so glaube ich, so weit entfernt ist es wahrscheinlich nicht von der Wahrheit, auch wenn es natürlich jetzt dramatisiert worden ist und so und in so einem Provinzkaff denn da genau gegenüber von der Polizeistation ins Haus zu laufen und dann diesen Werbefuzzi da halt aus dem Fenster zu schmeißen, ist natürlich irgendwie, also eigentlich hätte der sofort ins Gefängnis gemusst.
Ja.
Also dass er suspendiert wurde, war ja eigentlich
schlimm,
zu wenig.
Ja.
Zur Gewalt an sich im Film, die wird ja sehr deutlich gezeigt. Am überraschendsten und schlimmsten für mich war diese Zahnarztszene, wo dann wirklich man sieht, wie der Zahnarztbohrer sich in den Daumennagel des Zahnarzts bohrt und man sieht auf dieser riesigen Leinwand riesigfach vergrößert diesen Daumen und den Bohrer und was da passiert und es wird nicht weggeschnitten, wenn es kurz vorm Passieren ist, nein, es wird wirklich gezeigt und das war der erste so Schocker. Für mich.
Der zweite, der eigentlich nichts mit Gewalt zu tun hat, aber fast genauso schlimm war, finde ich, wo er sie so mit dem Bluthusten so angehustet hat.
Ja.
Und man ja auch gar nicht gerechnet hat. Ich habe leider genau in dem Moment auf meine Nachos geguckt, aber ich habe dann kurz danach gesehen und konnte mir halt vorstellen, wie schlimm das war. Und alle haben ja auch im Kino total schockiert reagiert.
Mhm.
Das finde ich war so ein ähnlicher Moment, weil irgendwie kam so.
Na, und das war auch echt ein cooler Moment für den Schauspielern. So
und gut geschrieben, weil wie sie halt diesen Moment, also diese Wendung, diese kurze Wendung eigentlich eingefangen haben, dann auch in der Szene halt. Erst haben sie ja so sich so abgetastet, der Chief Willoughby hat sie ja verhört, die Mildred, wegen dem Zahnarzt, wegen diesem Zahnarztvorfall.
Ja.
Ja, natürlich auch ein bisschen provoziert, aber es gehört ja zur Verhörtechnik, weil er wollte ja, dass sie eigentlich aufhört, ihn zu beschuldigen und die Billboards da halt Plakate entfernt. Also sie haben sich ja erst so ein bisschen angefeindet und dann auf einmal wechselte das ja zu so einer emotionalen Ebene, dass sie sich verstanden haben, weil sie ja, also alle im Dorf wussten ja, oder alle in dieser Stadt wussten ja, dass Chief Willoughby Krebs hat. Das kam ja auch raus. Es war ja kein Geheimnis scheinbar und sie wusste es halt auch, die Mildred. Hat sich ja dann sofort, hat ja sofort dann irgendwie eine Empathie für ihn gespürt.
Ja, und ich finde, das ist auch also eigentlich eine ganz gute Schlüsselszene für deren Verhältnis, was ich halt auch total spannend fand.
Also es verlässt nicht die menschliche Ebene, könnte
genau man sagen. Genau, so, also so irgendwie, klar, sie hasst ihn irgendwie oder zumindest findet, also ist er für sie der Verantwortliche. Aber gleichzeitig gibt es halt auch so eine zwischenmenschliche, empathische Ebene zwischen den beiden. Und sie, also klar, sie hat sich total kalt gezeigt, als er ihr das mit dem Krebs gesagt hat. Aber in dem Moment ist sie ja dann trotzdem für ihn da. So, und es war irgendwie so, also weder Hass noch Liebe, aber beides so ein bisschen sozusagen. Also irgendwie,
Das hat er seinen Brief sehr schön besiegelt, den er vor seinem Selbstmord dann an sie geschrieben hat und den sie danach erhalten hat. Wo er offenbart hat, dass er nochmal die Billboards bezahlt hat für einen weiteren Monat, einfach weil er es lustig findet. Und na klar, weil das ja den Fall irgendwie auch vorangebracht hat oder weil das für Aufmerksamkeit gesorgt hat und dass er ihr viel Glück wünscht und so. Das war ja auch schon ein nettes Verhältnis an sich. Da war ja nicht nur Hass.
Aber man merkt halt auch bei dieser Szene und bei anderen Momenten im Film, dass es halt irgendwie immer auf so eine Suche nach Sündenböcken alles hinausläuft, diese Konflikte. Also deshalb entstehen ja auch die Konflikte. Also sie möchte halt den Täter unbedingt fassen, um dieses ungeheure Verbrechen verarbeiten zu können. Den Mord an ihrer Tochter und macht die Polizei dafür verantwortlich, die ja nun wirklich extrem inkompetent und dumm sind und rassistisch. Chief Willoughby, dem würde ich das jetzt schon so abnehmen in dieser Narration des Films, dass wahrscheinlich er doch alles getan hat, um den Mörder halt zu finden, aber er konnte es halt nicht machen, weil halt irgendwie keine Verdächtigen vor Ort waren, keine Zeugen und sowas alles. Bei Dixon ist es ja offensichtlich bei dem anderen Cop halt, dass er halt Ausländer verantwortlich macht für alles, was irgendwie schief läuft.
Der Chief Willoughby war aber schon so ein bisschen so eine Lichtgestalt irgendwie, oder? Also der ist so, der wurde sehr positiv, finde ich, gezeigt. Also er war ein guter Familienvater, er war offenbar ein guter Liebhaber für seine Frau, er hat sich um seine Pferde super gekümmert, er war ein super Sheriff, über den alle nur Gutes zu sagen hatten. Ja. Er ist immer im weißen Hemd rumgelaufen, er hat sich um den Fall noch weiter gekümmert. Also ich finde, er war schon eine sehr positive Gestalt. Aber ich habe mich gerade, erstens würde ich gerne wissen, wie ihr das seht, und zweitens habe ich gerade noch überlegt, dass aber wir eigentlich nie wirklich gesehen haben, ob er jetzt auch ein kompetenter Ermittler zum Beispiel ist und ob er wirklich halt sinnvoll diesem Fall hinterhergegangen ist und sich wirklich Mühe gegeben hat. Er hat halt einmal auf der Wiese rumgesucht, aber...
Also da will ich jetzt widersprechen, ja, weil er wird nicht nur positiv dargestellt. Mhm. Also er rechtfertigt ja auch so ein bisschen das Verhalten von Dixon und sagt, naja, es gab keine Beweise dafür, dass er Schwarze gefoltert hat. Er macht, glaube ich, auch einen sexistischen Witz oder einen schwulenfeindlichen.
Nee, er meinte doch irgendwie...
Achso, dann gäbe es nur schwule Cops
oder so. Es gibt ja nur schwule Cops, genau, es gäbe nur schwule Cops, wenn er die ganzen rassistischen...
Nein, er hat gesagt, es gäbe dann nur noch schwulen Feinde.
Achso, schwulen feindlich.
Ich würde sagen, dass Willoughby nicht nur positiv dargestellt wird. Er rechtfertigt ja die Handlungen von Dixon auch ein bisschen und vertuscht die auch, da er sagt, es gibt keine Beweise dafür, dass er die gefoltert hat.
Die haben wir aber auch nicht, die Beweise wissen es ja nicht.
Ja, okay, aber es wird sehr deutlich so dargestellt, dass die ganze Stadt es weiß. Oder? Ich würde schon davon ausgehen, dass Dixon das wirklich gemacht hat.
Ja.
Auch so, wie er rüberkommt.
Also zutrauen würde ich
es mir. Also, Willoughby rechtfertigt das Verhalten von Dixon und vertuscht es mit. Er macht einen schwulen Witz, glaube ich. Also er wird nicht nur als super netter Typ von dem Mann dargestellt.
Aber ich würde schon Tom zustimmen, dass es größtenteils positiv ist, wie er dargestellt wird.
Ja, na klar. Ja. Und durch den Tod nochmal. Aber für die Dorfbewohner wird er auch dadurch so glorifiziert und dadurch wird ja nochmal der Hass gegen die Mildred sehr geschürt.
Aber ich würde vielleicht eher sagen, dass er so menschlich halt dargestellt wird. Ja, Lichtgestalt finde ich ein bisschen übertrieben irgendwo. Also weil er wird ja, also Woody Harrelson hat ja dann auch nicht so viel Screentime, weil er halt dann, ich glaube, das ist ja nach dem ersten Viertel oder
ich
so.
Ich würde sagen, dritte Viertel.
Okay, naja, sagen wir, also relativ schnell im Film finde ich, dafür, dass er halt so ein bekannter Schauspieler ist und ich dachte irgendwie, ja, das ist halt eine tragende Figur auch im Film, fand ich, dass er relativ schnell gestorben ist. Und es war auch so plötzlich halt, wo er dann halt im Stall da stand und dann auf einmal ahnte man, als er denn den Sack über den Kopf zog, dass er sich selbst ermorden wird. Und das fand ich sehr plötzlich halt. Das war schon... Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er Selbstmord begeht.
Na gut, ich habe gedacht, ehrlich gesagt. Also, er geht da hoch zu den Pferden, lässt die Frau da allein, dann holt er diese schwarze Tüte aus der Tasche und faltet die langsam. Ja, ich dachte jetzt nicht, dass er die Pferde töten geht.
Nee, aber man hat die Waffe nicht gesehen.
Nee, achso, aber davor. Wieso wird... Nein.
Das kann ja auch eine normale Szene sein.
Spätestens, als er dann da stand.
Das Tuch verbunden.
was ich noch gerne sagen würde, also warum ich ihn auch so ein bisschen als so eine, vielleicht auch so ein moralisches Vorbild für die ganzen anderen sehe, ist halt, weil er ja auch dann mehrmals noch im Off sozusagen diese Briefe gelesen hat, die sehr schön waren wirklich, finde ich, und super formuliert waren und irgendwie, es waren auch wirklich schöne Szenen, es hat auch schon so ein bisschen was Pathetisches und er hat sich da, finde ich, auch halt nochmal so ein bisschen, wurde er halt so als der moralische Anker für alle anderen und die sozusagen dieses Vorbild so gezeigt durch diese Sachen, die er halt so geschrieben hat und auch durch diese Inspirationen, die er dann Dixon halt vielleicht irgendwie gegeben hat. So.
Ja, hätte mal der Brief irgendwie schneller überstellt, also wäre er schneller überstellt worden, dann wäre vielleicht das auch nicht passiert mit diesen Brandattacke da von Mildred auf die Polizeistation, weil dann hätte sich vielleicht hier Dixon schneller geändert. Also das war so ein bisschen...
Über die Szene, denn Dixon trägt ja Kopfhörer, deswegen hört er auch die Anrufe nicht. Also Mildred will ja checken, ob die Polizei einfach leer ist, bevor sie die angreift.
Ja.
Er hört Musik und es gibt ja zwei Szenen, glaube ich, im Film, wo er Musik hört und was Wichtiges verpasst, die ja beide sehr komisch dadurch auch sind. Also Willoughby ist tot und die ganze Polizei einfach trauert und er hört, ich glaube, aber Chiquitita.
Ja.
Und dann liest er den Brief halt von Willoughby und die Polizeiwache fängt an zu brennen und er hat irgendeine Oper vielleicht. Und ich fand es toll, wie die Musik halt eingesetzt wurde so in dem Film. Also zur Komik, aber auch um Gefühle zu vermitteln. Und ich fand auch den Soundtrack an sich richtig schön. Der hat irgendwie dieses Ländliche gut übermittelt. Und
von Carter Derwill, der Soundtrack. Was ich voll aus dem Kopf weiß, mir nicht aufgeschrieben habe.
Ich bin vorbereitet.
Ich fand den Soundtrack auch super, aber ich kann mich an nichts mehr davon erinnern.
Ja, das ist halt immer so konterkarierend eingesetzt wurde. Also gerade in der, also ich würde sagen, das war eigentlich der Höhepunkt, wo die Polizeistation angegriffen wurde.
Was heißt konterkarierend?
Es wurde halt so schöne Musik gespielt und sie hat ja eine extreme Straftat begangen. Man sieht ja auch irgendwie die, so durch den ganzen Film, durch diese Straftaten werden irgendwie nicht so wirklich stark irgendwie gehandelt. Also Ich meine, okay, sie hat halt dann, dann kommt ja halt ihr Zwergenlover da um die Ecke und sagt halt, ja, also verteidigt sie halt, weil er unbedingt mit ihr Date halt machen möchte. Und sagt halt dem Polizeichef, sie, also gibt ja ihren Alibi. Und das ist ja eigentlich schon irgendwie sehr komisch, weil alle irgendwie in der Stadt wissen ja eigentlich, dass sie den Angriff begangen hat, weil sie halt so extrem gegen diese Polizei ist. Und halt Sam Rockwell, wie er da diesen Werbetypen halt aus dem Fenster schmeißt und so, das ist halt irgendwie so offensichtliche Verbrechen, die dann irgendwie nicht so richtig geahndet werden.
Also der Film, das macht den Film ja auch ein bisschen aus, diese überzeichneten Charaktere und diese überzeichnete Brutalität und dass die alle damit davonkommen. Also fast ein bisschen comichaft in dem Sinne, finde ich.
Ja, klar. Ja.
Die Figur von Peter Dinklage, die, also ich fand es war eine interessante Figur, wie er so irgendwie halt in sie eigentlich verliebt war, aber irgendwie sich auch ein bisschen tollwütig angestellt hat. Aber ich fand, die war irgendwie filmisch nicht so gut eingebaut. Also er kam am Anfang mal vor, in dieser Szene, in dieser Billardbar, dann kam er ganz lange nicht vor und dann kam er wieder vor, als er gebraucht wurde, sozusagen, als ihr Alibi. Und ich fand das, also ich habe mich gefragt, wo bleibt er denn, weil er einmal vorkam und dann nie wieder. Er ist ja auch ein sehr berühmter Schauspieler mittlerweile durch Game of Thrones. Und ich fand es irgendwie komisch, dass er so lange nicht aufgetaucht ist und dann halt erst so als Plot-Device, als er wieder gebraucht wurde.
Ich glaube, er wurde bewusst als Klischeebild einfach nur eingesetzt, tatsächlich in dem Film. Mhm. Ja. Weil er der Regisseur hat ja auch Brügge sehen und sterben gedreht und dort wird ja auch, da kommen ja auch so Zwergen vor in einer Szene halt. Also kam auch so Kleinwüchsige vor. So, und das, ich glaube, das benutzt er tatsächlich, das ist auch vielleicht so eine Art Humor irgendwie, die benutzt er sehr.
Aber ich finde, für mich
war sehr plakativ wirklich, diese Bilder halt, die man so von Kleinwüchsigen hat.
Aber ich fand, also
sie werden auch wirklich immer diffamiert halt in dem Film. Also immer ziemlich bewusst auch diffamiert.
Deshalb. Na gut, er kam ja auch als einfach als Klischee des Love Interest sozusagen, das
Hauptcharakters vor. Ja, das fand ich halt,
Und das fand ich okay. Also
tollpatschige Autoverkäufer.
Also. Aber die Mildred wollte ja gar nicht auf ihn
eingehen. Nein, er wollte ja gerne.
Ja.
Also er hatte Love Interest, aber sie nicht.
Ja, ich könnte ja mal meine Kritik irgendwie vorbringen. Ja gut, wir haben es ja jetzt schon angesprochen, dass dadurch, dass wir es irgendwie nicht im Original geschaut haben, das glaube ich schon, was irgendwie vom Witz verloren gegangen ist. Aber es kann halt auch sein, dass der Film, dass ich denn auch in Englisch vielleicht nicht so lustig gefunden hätte, weil ich halt irgendwie immer, diese Vorbilder im Kopf hatte, vor allen Dingen die Filme von den Coen-Brüdern, die genau, also auch immer in diesen Provinzkäffern spielen. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, der erste Film überhaupt von Frances McDormand war halt auch, und den habe ich vor kurzem gesehen, da hat sie die Hauptrolle gespielt und auch die Coen-Brüder haben halt die Regie geführt und der hat auch in so einem Provinzkaff in Texas halt gespielt, also auch irgendwie, und auch so ein Thema, auch schwarzer Humor halt, den fand ich super genial, den Film, und auch die jetzt auf Netflix halt die Fargo-Serie, die ja den, ja, die sozusagen die Motive von dem Film Fargo von 1996 so ein bisschen fortführt, andere Schauplätze, andere Darsteller hat, aber trotzdem halt auch vom Motiv her so ist. Und da ich jetzt so viel irgendwie genau in diese Richtung geschaut habe, fand ich halt, dass dieser Film da nicht so ganz rangereicht hat. Das war mir irgendwie, ich weiß nicht, inwiefern sich halt Martin, ich kann ihn nicht aussprechen,
McDonough,
daran orientiert hat. Also wird die bestimmt gesehen haben. Genau, das irgendwie, es war halt immer so eine auf halber Strecke irgendwie stehen geblieben, fand ich so die Witze. Ich fand die nicht so ganz lustig. Die waren ganz lustig, aber dann.
Also deine Kritik ist, dass es schon viele Filme in diese Richtung gibt und der aber nicht gut genug war oder nicht so gut wie die anderen.
Ja, ich fand, er hat nicht so herangereicht.
Was den Humor angeht jetzt vor allen Dingen.
Ja, also ich finde, die werden halt schon getragen von dem Humor, die Filme. Klar, es ist ein Drama, aber ich finde, alle diese Filme, besonders die von den Coen-Brüdern, macht halt dieser schwarze Humor aus. Es ist so ein Alleinstellungsmerkmal.
Ja. Das Kino war jetzt nicht so voll und es haben auch nicht so viele Leute gelacht, aber ich fand's witzig. Also
ja, die haben vor allem
gelacht. Ja, eigentlich haben wir vor allem gelacht.
Ja. Die anderen haben nicht so gelacht.
Nee.
Am Anfang, aber irgendwie haben sie dann irgendwann aufgehört, fand ich.
Ja.
Also du fandest die Stimmung nicht so gut sozusagen im Kino?
Ja, ich fand die Stimmung leider nicht so gut im Kino. Deswegen kann ich das schon ein Stück weit verstehen, weil es anscheinend bei anderen Leuten auch so ist wie bei dir. Aber ich fand trotzdem, war es ein klasse Film in dieser Kategorie. Also vielleicht nicht so gut wie Burn After Reading oder sowas für mich, aber nur weil es sozusagen schon eine Kategorie gibt mit diesem Film, heißt ja, also heißt für mich nicht, dass er nicht so gut ist oder schlecht ist. Also ich sehe den schon da, ja, nah dran.
Ja, also ich fand den Humor ja toll, wir haben ja auch direkt danach darüber geredet und also ich fand den super und ich fand auch, also es war ja auch so teilweise
super, fand ich den.
So Slapstick-Humor oder so sozusagen von dem Dixon zum Beispiel, der war ja vor allen Dingen so das Comic Relief auch, obwohl er gleichzeitig auch das Schlimmste eigentlich an dem Film irgendwie war so. Und ich finde, der hatte schon extrem gut gespielt und das war halt wirklich so, wirklich toller, jetzt nicht so mega tiefsinniger Humor, aber...
Nee, die haben alle gut gespielt, das würde ich gar nicht in Abrede stellen. Auch Frances McDormand war ja super klasse in dem ganzen Film, wie sie dann auch das geschafft hat, durchgängig wirklich so eine richtig fiese Frau eigentlich zu sein.
Und
so
die man aber trotzdem mitfühlen
kann. Genau das ist ja auch die Kunst, das denn so Empathie dann mit ihr halt zu generieren, aber dass sie halt im Ganzen, also dass sie ja auch nie, sie hat ja auch, wurde ja auch erwähnt denn in dieser Restaurantszene, dass sie nie lacht halt irgendwie, nie ein freundliches Gesicht zeigt, sondern wirklich extrem viel Hass und Wut einfach in ihr angesammelt hat, dadurch, dass ihre Tochter halt getötet wurde.
Kann ich euch noch zu zwei Meinungen zu was fragen, was jetzt gar nichts damit zu tun hat? Also erstens fände ich es interessant, wie ihr den Titel des Films fandet und zweitens fände ich es interessant, wie ihr die Szene mit dem Reh fandet.
Also beim Titel muss ich erstmal, beim Titel muss ich erstmal an die Känguru-Chroniken denken, wo sie überlegen, wie Arthouse-Filme heißen könnten.
Ja gut, stimmt, ja.
Und da, wo sie immer irgendwas Komisches mit einem Ort kombinieren oder so, also Lavendelkuchen, in
Montenegro, Lachsfischen im Jemen.
Genau. Ja. Und so drei Billboards outside, bla 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 bla. Ja, da kommt die Ortsangabe hin und die Billboards. Was ja auch was Besonderes in unserem digitalen Zeitalter ist, wie Ansgar schon sagte. Mhm. Da muss ich beim Titel dran denken. Es erinnert mich so ein bisschen wie an Birdman oder die unerwartete bla bla bla.
Ja.
Wisst ihr, was ich meine?
Die unerwartete Kraft.
Der Ahnungslosigkeit.
Ja, genau. Ja.
Ja, also ein bisschen zu viel künstlerischer Willen dahinter irgendwie. Gleichzeitig auch super passend als Beschreibung für den Film. Also bin ich ein bisschen hin und her gerissen zwischen ein bisschen lächerlich, albern, zu gewollt und gleichzeitig richtig gute Inhaltsangabe und will man wissen, worum es geht.
Ja, ich finde den Titel eigentlich legitim. Also genau das, dass er so ein bisschen lächerlich wirkt, das ist ja, glaube ich, auch bewusst so. Ja. Macht wahrscheinlich vom Regisseur. Es weist ja auch schon irgendwie so ein bisschen darauf hin, so ein ganz strikt normales Drama wird das halt nicht sein. Also deutet schon ein bisschen, finde ich, so die großen Themen des Films irgendwie an. Also nicht nur die Handlungszusammenfassung, sondern irgendwie, ja, warum sind da jetzt drei Billboards irgendwie in so einem Provinzkaff? Was soll das?
Die zweite Frage habe ich schon wieder vergessen.
Aber ich würde ganz kurz noch was zu dem Titel auch sagen. Also mir geht es auch so ähnlich wie euch, dass ich halt, ich finde es einen guten Titel, aber irgendwie ist er auch so ein bisschen gewollt künstlerisch und gewollt lang so ein bisschen. Die andere Frage war zu dem Reh, diese Szene, wo sie dem Reh gegenübersteht und das Reh dann fragt, ob das jetzt eine Inkarnation ist und dass sie das ja ziemlich lächerlich fände.
Ja, sie sagt ja, sie glaubt nicht an ihre Tochter, ist ja tot, aber es ist schön, dass das Reh da ist. Das fand ich einen richtig berührenden Moment, den habe ich schon fast wieder vergessen gehabt, schön, dass du den ansprichst. Wo halt sie nicht nur die ganze Zeit aggressiv und wütend ist, einen Sündenbock sucht, sondern wo sie kurz mal in Touch kommt mit ihren Gefühlen sozusagen zu ihrer Tochter und man wirklich sieht, wie sie sie geliebt hat und vermisst und traurig ist. Und es war eine sehr schöne Trauerszene, die auch so ein bisschen außerhalb der Welt irgendwie wirkte. Einfach weil es so ein surreales Ereignis war, dass dieses Reh auf dieser Wiese auf einmal stand und so ganz in seinen Gedanken gegrast hat oder also sie ja gar nicht bemerkt hat. Deswegen war das so eine ganz einzeln stehende Szene, fand ich.
Also ich weiß nicht, ob ich die Szene so ernst nehmen kann. Irgendwie. Vielleicht war, kann sein, dass die auch irgendwie ironisch doch gemeint war und wieder irgendwie witzig gemeint war. Aber wenn sie witzig gemeint war, dann habe ich das auch nicht so richtig mitbekommen. Also ich fand die jetzt auch nicht so lustig, aber ich fand die irgendwie so, weiß nicht, die wirkte schon so ein bisschen, nicht, so ein bisschen unpassend irgendwie.
Na, einzeln.
Wahrscheinlich, also ich glaube schon, dass das wahrscheinlich irgendwie nicht so ganz ernsthaft gemeint war. Also dass man da eigentlich auch irgendwie gut lachen könnte in der Szene.
Ja, es war ja auch so sehr irgendwie selbstreflexiv, dass sie dann sagt, das ist jetzt wie eine Inkarnation, weil in ganz vielen anderen Filmen wäre es ja so gewesen.
Und man hat ja voll gemerkt, dass es total animiert war, dieses
Das fand ich halt schlecht.
Das war wirklich schlecht gemacht, aber das kann natürlich mit dem Budget zusammenhängen, es kann aber auch damit zusammenhängen, dass es wirklich irgendwie so ironisch
das könnte auch
gemeint war, weil sie halt, genau, sie hat ja klar gemacht, sie glaubt überhaupt nicht an Reinkarnationen und so einen religiösen Sachen. Also sie hat ja auch den Pfarrer halt, der sie besucht, um zu sagen, ja, diese Billboards, das ist eine schlechte Idee und die Gemeinde mag das nicht. Hat sie ja richtig fertig gemacht. Das ist ja auch ein starker Monolog, wo sie dann darüber herzieht, über die katholische Kirche und sie vergleicht halt mit irgendwelchen Banden in Los Angeles. Ich glaube, sie ist da einfach schon sehr pragmatisch eigentlich, so ein sehr pragmatischer Mensch.
Ja, deswegen hat sie das mit dem Reh auch nicht so richtig an sich rangelassen. Ja, ich fand, sie hat ja dann noch irgendwie einen Anruf bekommen. Ich weiß nicht, ob es dieselbe Szene war, aber als sie diese Blumen da gepflanzt hat vor den Billboards. Und da habe ich mich noch gefragt, sie hat dieses Club-Handy. Und irgendwie, also ich habe mich die ganze Zeit gefragt, in welcher Zeit dieser Film spielt. Denn eigentlich könnte er heute spielen, aber auch vor 10 bis 20 Jahren. Dieses Club-Handy spricht eher für eine frühere Zeit, aber der Chief Willoughby hatte zum Beispiel ein Smartphone auf seinem Tisch liegen am Anfang, wo er mit seiner Familie beim Osteressen saß. Und irgendwie dieses Smartphone macht für mich die ganze sozusagen Einordnung total schwierig, wann dieser Film spielt. Wie habt ihr das denn gesehen?
Es gibt ja immer noch Leute mit Club-Handys, oder? Also.
Ja, aber sozusagen alles bis auf dieses Smartphone, auch die ganzen Computer und so, waren alle sehr alt.
Ach so, aber ja, das gibt ihm so ein bisschen so ein zeitloses Feeling, oder?
Ja, aber das Smartphone macht das so kaputt für mich. Also ich finde
es gar nicht so bemerkt. Ja, oder es zeigt halt, wie weit weg die irgendwie sind, so von den großen Städten sein, ne? Und den irgendwie gerade, und auch das Fernsehen, dass das so eine große Rolle spielt, dieser komische Provinzsender. Ja, ja. Gut, er spielt natürlich eine Rolle für diese Stadt. Dass sie dann halt alle dann irgendwie vor dem Fernseher sind abends und dann, also wirklich wie in den 60er Jahren.
Ja, vor alten Fernsehen halt auch.
Ja, vor alten Fernsehen und dann gucken, was halt den Tag über so passiert ist. Mhm. Und dass sie halt durch das Fernsehen natürlich die Mildred eine viel größere Publikum erreicht als durch ihre Billboards. Eigentlich die Billboards werden ja erst bekannt durch diese,
ja, stimmt,
dadurch, dass sie ja diese diese Fernsehreporterin halt da sich interviewen lässt.
Ja, apropos Medien, der Red Welby, der Typ, der die Billboard besitzt oder zumindest irgendwie diese Werbefirma besitzt, die irgendwie vermietet, war, finde ich, auch eine interessante Figur, weil der eigentlich irgendwie so als ziemlich integrer Typ irgendwie gezeigt wurde und dann aber irgendwie zusammengeschlagen wurde und irgendwie sozusagen...
Also ich finde, das macht den Film auch aus, diese ganzen Charaktere drumherum, die jetzt vielleicht nicht eine mega große Rolle spielen, aber trotzdem auch besondere Charaktere sind, die nicht nur eindimensionale Werbetypen sind, sondern der dann auch in der Krankenhausszene, wo er im Bett liegt und dann auch noch der verbrannte Dixon kommt, der ihn ja zusammengeschlagen hat, dass er ihm den Orangensaft hinstellt und so. Also
das war toll.
Alle fließen irgendwie so mit ein in diese Geschichte, in den Kontext und sind nicht nur Leute, die kurz am Rand auftauchen, sondern sind richtig Teil dieser Welt und du siehst, dass es komplexe Charaktere sind, auch wenn sie nur kurz vorkommen. Und das, finde ich, macht den Film auch so aus.
Ja, stimmt. Ja. Ich fand halt bei dieser Krankenhausszene auch total spannend, dass ich dachte halt die ganze Zeit, er nimmt den Orangensaft und gießt ihn über das verbrannte Gesicht von dem.
Habe ich auch überlegt.
Also so, weil das so das Schlimmste wäre, was er machen könnte, er hätte sich richtig gut rächen können. Aber er hat es halt nicht getan. So, ja. Er hat ihm den halt hingestellt, sogar den Strohhalm noch in seine Richtung gedreht, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Und wie fandet ihr diese beiden Frauenfiguren, also einmal diese in der Werbefirma gearbeitet hat und dann die Penelope, die Frau von die Freundin vom Ex-Mann von Mildred war, die waren sich sehr, sehr ähnlich, finde ich.
Ja, ich habe die auch kurzzeitig verwechselt und dachte, das wäre dieselbe Person.
Ja, das fand ich nämlich auch ein bisschen komisch, dass sie so sehr ähnlich gezeichnet wurden.
Ja.
Aber hier, die Penelope sagt ja diesen eigentlich sehr aussagekräftigen Satz für den ganzen Film, dass Wut bedingt Wut.
Ja.
Also das ist Wut, der immer nur noch mehr Wut hervorgebracht wird und immer mehr Hass kommt, und das ist ja so auch so was den Film irgendwie zusammenfasst.
Aber okay, es ist nicht Raum für jeden Charakter da, dass er ganz komplex wirkt, aber selbst die zwei Frauen, die als sehr dümmlich gezeigt werden, haben trotzdem ihre Momente, also sie in dem Wut bedingt Wut und diese Sekretärin, in dem sie reinkommt, während er ihr eigentlich sagt, also während der Werbetyp sagen möchte, dass die Billboards jetzt nicht mehr stehen können, und sie kommt rein und sagt, oh, jemand hat gerade hier 5.000 Euro abgegeben, Dollar. Und damit haben wir beide trotzdem ihren Moment, irgendwie, finde ich. Nee, insgesamt ein tolles Ensemble, finde ich, aus Schauspielern und Charakteren, und die tragen den ganzen Film und die Story.
Also es ist ja schon anders, als der Pfarrer irgendwie behauptet hat, dass sie ja schon Verbündete hatte in der Sache mit den Billboards, und zwar die Minderheiten. Also sie hatte ja nicht dieser schwarze Plakat-Anbringer, der sie unterstützt, indem er dann, als die Plakate verbrannt wurden, einfach nochmal vorgeschlagen hat, nochmal die Plakate anzubringen und ihr zu helfen. Und halt wahrscheinlich ihre Chefin da von diesem Souvenirladen, wo sie da arbeitete. Und das finde ich schon, und ach ja, natürlich der neue Polizeichef, der ja auch schwarzer denn war.
Der Kleinwüchsige auch. Weiß nicht, ob das direkt eine Minderheit ist, aber...
Naja, auf jeden Fall, dass sie, weil sie ja schon eine schlechte Erfahrung mit der Polizei gemacht haben, auch selbst der Polizeichef, dass sie halt sie deshalb unterstützt haben, weil sie halt wissen, ja, die so gut funktioniert die Polizei nicht, und ist irgendwie unter der Oberfläche eines schönen Gemeindelebens brodelt halt schon viel Wut, Hass und Inkompetenz, und ich denke, vor dem politischen Hintergrund in den USA fand ich das interessant.
Okay, also mein Fazit ist, dass der Film einfach insgesamt eine super runde Sache war, finde ich. Also ich finde, die Figuren, die Charaktere, die Musik, die Handlungsentwicklung, die einzelnen Szenen haben einfach super ineinander gespielt. Es gab kein einziges Mal irgendwie einen komischen Bruch oder so, oder irgendwas, was gar nicht reingepasst hat. Es war schöner Humor, und ich finde, es war wirklich ein toller Film, und ich bin voll gespannt, wie das jetzt bei den Oscars, was da rauskommt. Der ist doch nominiert, der Film, oder?
Ja, sogar, also ziemlich weit. Also ist ja der meist nominierteste Film, glaube ich, nach Shape of Water.
Mit 7 Nominierungen. Okay.
Also wird irgendwas bekommen wahrscheinlich, oder?
Ja, und ich bin mal gespannt, wie er abräumt. Also ich finde, er hat da auf jeden Fall was verdient.
Das wäre bestimmt auch ein tolles Beispiel für die Konstruktivismus-Theorie in der Filmtheorie. Mhm. Weil ich finde, das ist ein bisschen... Hitchcock ähnlich ist, dass dieser ganze Film sozusagen alles in sich perfekt stimmig ist und für den Zuschauer konstruiert wurde und wieder sozusagen reingucken und einfach die perfekt konstruierte Welt sehen. Also so wie Woody erzählt, manchmal werden Vergewaltigungen aufgedeckt, weil irgendjemand in einem Pub darüber prahlt, passiert da natürlich auch. Also es ist in sich so stimmig, dass es einfach richtig schön konstruiert ist und getragen wird von den tollen Schauspielern und von all den ganzen skurrilen Charakteren einfach, die darstellen. Dass es so eine sehr schön in sich schlüssige Welt ist.
Ja, dem kann ich auch zustimmen. Also war gut geschrieben, der Film. Es ist auch ein guter Film, wie ich am Anfang gesagt habe. Ich fand ihn halt bloß halt jetzt nicht super gut oder jetzt nicht, auch kein Meisterwerk. Also so weit würde ich jetzt nicht gehen, weil ich halt irgendwie viele Filme schon gesehen habe, die in diese Richtung gehen und die es irgendwie besser gemacht haben.
Nennen wir mal ein Beispiel.
Blood Simple halt, den ersten Film mit Frances McDormand, ja. Fargo, den Film sowie die Serie.
Das ist schon mal eine gute Inspiration, glaube ich, falls jemand von euch die gucken möchte.
Ja gut, nee, also von den Coen-Brüdern kann ich eigentlich alles empfehlen. Also dieser Film war gut, aber nicht sehr gut. Und es lag halt für mich irgendwie vor allen Dingen an dem Humor irgendwie, weil es war super gut gemacht, toll inszeniert. Wir haben ja einige Szenen halt besprochen, die wirklich gut in Szene gesetzt worden sind. Aber halt irgendwie fehlte mir so der letzte Kniff oder die letzte Pointe, die den Film vielleicht noch wesentlich besser gemacht hätte.
Okay, jetzt als letztes kommen wir noch zu unserem Wein, den wir jetzt dabei getrunken haben. Der Wein heißt Mediterraneo, wenn ich das richtig ausspreche. Das ist mal wieder ein Weißwein natürlich und
von Freschenet.
Freshenet und er ist temperamentvoll spritzig laut dem Etikett und ich finde, das trifft eigentlich auch ganz gut. Ich finde, das gut geschmeckt. Okay, vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Folge von Kino und Vino. Wir sind Tom,
Clara
und Ansgar.
Und bis zum nächsten Mal.